Das Abi in der Tasche, der Studienplatz sicher. Doch dann erkrankt der Vater tödlich. Eigentlich als Klimaaktivistin bekannt, spricht unser heutiger Gast über Trauer im Studialltag, über die Scheu vor Tränen und über Erwartungen, die mehr belasten als die Trauer selbst. Der Sprung ins kalte Wasser. Mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Luisa Neubauer.
Katja, erzähl mal, was hast du denn so erlebt?
Meine Abteilung hat einen Abteilungstag gemacht und anstatt irgendwie Spiele zum Teambuilding zu machen, haben wir entschieden, wir fahren raus zu einem Mitglied der paritätischen Familie. Das ist ein Jugendhof, der mit jungen Leuten, die es schwer im Leben haben, arbeitet und nebenbei ökologische Landwirtschaft betreibt. Und wir haben gesagt, wir machen dort einen kleinen Arbeitseinsatz, anstatt so Kennenlernspiele oder sowas zu machen. Und das heißt, ich saß dann so mit einer Heu- und Mistgabel und habe die Koppel abgeäppelt. Fachbegriff für man schaufelt Pferdeäppel in eine Schubkarre und ich habe dabei das Pferd Charlotte kennengelernt und Charlotte ist im Reitpferdruhestand, aber auf der Koppel der Star.
Ein Reitpferdruhestand? Nein, also da ist meine Geschichte ganz anders. Weil wir heute wenig Zeit haben, ich betreue ja sehr viel und mentoriere sehr viel. Und gestern hatte ich gleich drei Gespräche, wo es erstmal um eine junge Frau ging, die einen super Masterabschluss gemacht hat und jetzt doch die Mühen hat, Geduld genug aufzubringen bis zum ersten Job und eine Person, die schon längst im Job ist, aber sagt nein, in dieser Wirtschaft möchte sie eigentlich nicht bleiben, in einem Land, wo so viele Herausforderungen sind. Sie sucht was Neues und ich glaube, ich möchte an dieser Stelle einfach allen, die so neu in den Beruf reinkommen oder den Beruf wechseln, gute Nerven und alles Gute wünschen und gerade jetzt in diesen wirtschaftlich doch harten Zeiten auch die Ruhe und das ist nicht so sehr auf sich selbst beziehen, wenn es nicht sofort was wird.
Apropos tolle junge Menschen, die gerade ihr Studium vollenden. Unser heutiger Gast ist Luisa Marie Neubauer. Herzlich willkommen.
Schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du kommst. Und wir haben gerade gehört, sie hat das erste Interview für die Masterarbeit geführt. Und sind natürlich ganz gespannt darauf. Aber zunächst Katja.
Luisa Neubauer, ich sage den Nachnamen bewusst, sag gleich warum, ist 96 in Hamburg geboren und eigentlich wirst du überall vorgestellt als Klimaschutzaktivistin, Publizistin. In manchen Artikeln steht dann, sie ist das Gesicht von Fridays for Future, der Klimaschutzbewegung und so weiter. Ich finde, das ist viel zu sehr aufs Äußere reduziert. Du bist natürlich der Kopf, der Spirit, einer der sozusagen treibenden Kräfte darin. Du in der Tat hast auch schon Bücher veröffentlicht und hast bereits das Bachelor Studium in Geografie abgeschlossen und jetzt ist die Masterarbeit in den letzten Zügen. Und warum ich das mit den Namen gesagt habe, mir ist aufgefallen, du hast zum 20-Jährigen von Campact in einer Rede erzählt, wie du angefangen hast, als es Fridays for Future noch nicht gab, einfach Briefe zu schreiben an die verschiedensten Organisationen. Und dann sagst du, ja, damals war ich noch Luisa und dann antworten alle, liebe Luisa. Das passt leider gerade nicht so richtig in den Zeitplan. Und du sagtest, ja, eine Erkenntnis war halt, das Momentum passt halt oft nicht in unserer Kalender, aber manchmal ist es einfach da. Super, dass du Zeit gefunden hast, heute mit uns über dich, deinen Sprung und Vorhaben zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein, als Luisa oder als Luisa Neubauer. Es geht beides.
Was war der Sprung?
Ich möchte jetzt erstmal wissen, bevor ich weiß, der Sprung kommt, aber warum denn Geografie?
Warum die Geografie? Ja. Das ist die Schlüsseldisziplin des 21. Jahrhunderts, das sage ich ohne jegliche Bescheidenheit. Die Geografie beschäftigt sich mit dem Verhältnis.
Schade, dass man jetzt dieses, also wir haben ja so eine schlechte Video, aber wenn man jetzt die ausladenden, begeisternden Bewegungen von Luisa sieht, dann muss man einfach Geografie.
Also die Geografie befragt die Welt und uns, wie wir zueinander stehen und man kann die allermeisten Krisen und Herausforderungen dieser Zeit als Beziehungskrisen zwischen Mensch und Welt, zwischen Menschen untereinander, zwischen unserem gesamten Gefüge lesen. Und die Geografie, die fristet oft so ein bisschen so einen Bindestrich da, sei das dann Geopolitik oder Wirtschaftsgeografie oder so, aber eigentlich ist die Geografie ein solcher Schlüssel, eben aufzuhören oder zu brechen mit diesen ewigen Dualismen, da ist die Natur und da sind die Menschen und irgendwie da ist das Land und da ist die Gesellschaft und viel eher zu begreifen, alles hängt miteinander zusammen und wir brauchen Wege und Perspektiven und Mechanismen und auch vielleicht eine Politik, die diese Zusammenhänge umarmt und anerkennt, statt Dinge, Menschen und Orte und Geografien gegeneinander auszuspielen.
Das machen wir in der Geografie. Das könnte ich natürlich jetzt auch über die Sozialwissenschaften sagen.
Da würde ich ja sagen, können wir uns ja sagen, schwesterlich in den Disziplinen auch zusammenfinden.
Nein, Luisa hat jetzt voll mein Interesse an der Geografie geweckt, deswegen ich super vom Skript abweichen muss. Und bevor ich die alles entscheidende Frage nach dem Sprung oder nicht gemachten Sprung in deinem Leben stelle, was ist das Thema deiner Masterarbeit?
Also vielleicht, um ganz popkulturell aktuell einzusteigen, um das zu erklären, was mich interessiert. Derweil Timmy hat ja ganz Deutschland in Bann gehalten. Und ich würde argumentieren, aus einer geografischen Perspektive ging es nie um eine Wahl, sondern immer darum, wer wir sein wollen als Menschen. Und in diesem Falle wollten wir keine Täter sein, die Lebensräume von Tieren zerstören. Wir wollten Retter sein. Deswegen haben wir diesen Wal, bei dem ja argumentiert werden könnte, der wollte gar nicht gerettet werden. Ein Wildtier, das sagen wir mit einer ganz eigenen Logik, das musste dann aber gerettet werden, damit wir in dieser Position sein können, die Rettenden zu sein. Und wir dürfen nicht daneben stehen und zu sagen, oder wir haben es nicht ausgehalten, einfach anzuerkennen, wir zerstören die Ozeane in einem Ausmaße, dass da nicht eben nur ein Wal, sondern gesamte Lebensräume degradiert werden. Nein, wir mussten uns gar so dringend beweisen, dass man das irgendwie machen kann, nur um aus dieser Rolle rauszukommen. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, geografisches Material, das dann zu untersuchen. Eben nicht nur aus einer, hier ist der Wahl und da ist der Ministerperspektive, sondern aus einem Geflecht, was über Macht spricht, über Hierarchie, über Illusion, über den Wunsch, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. Und in meiner Masterarbeit geht es ein bisschen um diese Frage. Ich beschäftige mich mit dem Verhältnis von Menschen zur Natur und mit dieser Entfremdung. Ich würde vermuten, die allermeisten Menschen wollen näher an der Natur leben oder sein oder wirken, als sie es eigentlich tun. Und gleichzeitig sehen wir, dass es ja tendenziell eher schlimmer wird. Also die Distanz zu natürlichen Räumen, zur natürlichen Welt, die wächst strukturell, gerade in Deutschland. Und dass es nicht gut tut, ist irgendwie ganz viel und ganz offensichtlich. Und ich frage mich, okay, wie könnte man das denn eigentlich überwinden? Könnte es anders aussehen? Und da beschäftige ich mich einmal mit der so emotionalen Geografie. Da geht es um die innere Geografie, die äußere Geografie in uns selbst. Und es hat aber auch viel zu tun mit so einer Art methodischen Zukunftsforschung. Also wo, Future Literacy ist da so ein Wort zum Beispiel, ne? Wo beschäftigen wir uns mit alternativen Zukünften und wo lernen wir, uns Zukünfte auszumalen, die erstrebenswert sind?
Was mich natürlich jetzt, sorry, aber du hast angefangen, Katja, zu der Frage bringt, wen interviewst du denn da?
Genau, das habe ich mir natürlich, ist für mich als junge Forscherin natürlich nicht ganz unkompliziert, weil ich weiß, wer ich bin.
Das ist
also
auch für eine ältere Forscherin.
Wahrscheinlich auch, aber ich komme ja auch mit einer, mir eilt ja ein bisschen was voraus, das heißt, ich setze mich dann dahin und muss ja natürlich anerkennen, da sind Leute, die mir dann vielleicht Sachen sagen, weil sie denken, ich will das irgendwie
absolut
hören.
Absolut, sehr,
das habe ich natürlich reflektiert als Forscherin, deswegen habe ich habe zwei ganz fantastische Betreuer. Und da haben wir uns überlegt, wie könnte man das aufbrechen? Und was ich jetzt mache, ist, ich befrage Menschen in Entscheidungs- und Verantwortungspositionen, die also in ihrer beruflichen Rolle zum Beispiel so viel Macht verwalten, dass wir auf einer Augenhöhe uns an der Stelle treffen können. Also ich vermuten kann, die wollen mich nicht oder die müssen mich jetzt gar nicht, die haben nicht das Verlangen, mich vielleicht beeindrucken zu müssen mit ihren Antworten, sondern denken darüber nach. Plus, das ist natürlich eine Zielgruppe, die vermutlich selten an Masterarbeiten befragt wird, weil ich kenne das auch, man wird dann ewig gefragt, könntest du nach hier und ich habe hier ein kleines Projekt, meistens hat man dafür keine Zeit und ich habe natürlich das große Privileg, dass ich vielleicht auch Zugang habe zu Menschen, die mir politisch jetzt nicht zwangsläufig nahestehen, aber die irgendwo wichtige Dinge tun, die ich dann befragen kann über diese Sachen und bisher kann ich sagen, ist es fürchterlich interessant und ich verliebe mich jeden Tag ein bisschen mehr in die Geografie und in diese kleinen Stunden, die ich mir auch ein bisschen selbst schenke, darum forschen zu können.
Wenn wir irgendwas gerne haben, dann sind das Personen, die gerne eine Masterarbeit schreiben und die so hellauf begeistert sind von ihrem Studium.
Dass man gleich selber noch Geografie mal schreiben möchte.
Nein, dass man, ja, als Hochschullehrerin, die ich jetzt hier mal bin, hat man sehr viele auch mit Frust zu tun und man kennt sehr viele Personen, die überhaupt nicht betreut werden und mit Universitäten, die an ihren Hierarchien zerbrechen und an ihren Betreuungsverhältnissen und so weiter und so fort. Das ist also alleine, da geht einem ja schon das Herz auf, dass man mal eine zufriedene Person hat, die gleichermaßen die Methoden so gut reflektiert, weil natürlich hat man in deiner Position oft natürlich die, ja, die große Wahrscheinlichkeit, dass man nicht das geantwortet bekommt, was man eigentlich fragt, sondern sozial erwünscht oder Status sozusagen gebogen und wie auch immer. Und von daher ist das ja absolut clever. Und wenn man ein Netzwerk hat, würde ich auch sagen, ist man privilegiert, das so machen zu können.
Zurück zum Skript. Luisa, was war in deinem Leben bisher ein Sprung?
Das ist leider, ist natürlich jetzt ein harter Themenschwenk und vielleicht auch ein Stimmungsbruch an der Stelle, weil ich habe mir natürlich im Vorfeld von diesem Gespräch ein bisschen Gedanken gemacht und da gibt es natürlich tausend Perspektiven und Geschichten, aber ich glaube rein vom Gravitas her geurteilt, also was war ein Sprung, der mich am meisten gefordert, vielleicht auch überfordert hat, dann war das definitiv die Krebserkrankung von meinem Vater. Ich war 19 und der hat eine Lungenkrebsdiagnose bekommen und ist ein halbes Jahr später daran gestorben. Und das heißt, an meinem 20. Geburtstag haben wir meinen Vater beerdigt. Und das war in einer Zeit, in der ich war gerade im ersten Semester, das Leben ging los, so eine neue Lebensphase. Und man denkt irgendwie, die ganzen Türen gehen auf und man möchte irgendwie so die Welt irgendwie so angehen. Und dann steht man da am Grab und ich habe mich winzig klein gefühlt. Und ich habe mich so klein gefühlt, ich dachte, ich habe körperlich das Gefühl gehabt, meine Schultern sind zu klein, um diesen Schmerz auszuhalten und zu tragen. Und dachte ich an diese ganzen Lieder, wo die immer singen, What doesn't kill you, make you stronger und so. Und ich fand das alles schlimm und verlogen und dachte, ihr könnt mich alle mal, da macht mich jetzt gar nichts stärker. Und das war, glaube ich, so ein absolutes lebensveränderndes Ereignis ist es bis heute.
Das wird auch so bleiben. Mein Vater ist ja auch, also da war ich auch 19, er hatte keine Krebsdiagnose, es lag kein halbes Jahr dazwischen.
Nein.
Sondern ich habe ihn zum Flughafen gebracht und dann hatte er im Flugzeug einen Herzinfarkt und plötzlich rief meine Mutter an. Es war ein Freitag, werde ich nicht vergessen. War gerade wieder zurück, die Zeit vor mir, Zeit gelesen, meine Mutter, komme bitte nach Hause. Ich bin nach Hause gefahren und das Leben war ein anderes und es ist bis heute ein anderes.
Ja.
Und es ging mir genauso. Also ja, da steht man dann am Sarg und mir ist dann auch, was heißt, es war ja auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich wieder zurückziehe, weil ich zwei kleinere Geschwister hatte, meine Mutter noch studierte und so weiter und so fort. Aber das sind natürlich solche Dinge, die man nie im Leben, auch nur die Vorstellung, das aufzuarbeiten, ist so etwas von falsch. Man kann es im besten Fall akzeptieren und was daraus dann für eine Frage folgt, zumindest war das bei mir so, dass das eigentlich gar keine Möglichkeit war, irgendwie zu trauern, weil es mit einer sofortigen Verantwortungsübernahme einherging. Okay. Und das wird ja bei dir auch der Fall gewesen sein, dass man wahrscheinlich als starke, auch starke junge Frau dann schon denkt, ja, man stützt auch die Mutter, man stützt andere, man hat in dem Moment auch so etwas wie Verantwortung.
Ich habe da unglaublichen Respekt vor, weil für mich war es ganz wichtig damals, ich bin die jüngste von 4 Kindern und es war für mich ganz wichtig, dass es so eine Art, ich würde sagen, unausgesprochenes Verständnis gab, mir darf es am schlechtesten gehen.
Und ja, ich das muss, war dann das unter dem
und ich muss nicht,
zu mir.
Und
es war unausgesprochen, natürlich
du musst
muss
die stärkste
es mir
sein.
Am stärksten sein. Ja,
genau.
Ja.
Und ich finde das unglaublich beeindruckend, weil ich war so traurig und das war aushaltbar, weil ich diese so eine Art Attest hatte, dass ich so traurig sein durfte. Ich fand schon so, aber das ist ja mit so einem Herzinfarkt natürlich auch so, ich fand schon so schlimm, dass es so eine banale Sache war. Die Banalität von so einer Scheißerkrankung oder von so einer Sache, kein Pembung, kein nichts Glorreiches, nicht Hübsches, sondern so eine Banalität, die das Leben so auseinandernimmt und man hat sich ja immer man denkt sich ja, wie wird das Leben und was passiert? Ein Knall wenigstens, ein Knall, ich habe mir einen Knall. Nur so ein kleines Piepen und ein Anruf oder sowas. Das war alles schon so kränkend, dass ich wenigstens diesen Anspruch brauche, dass ich traurig sein darf. Meine Geschwister und gerade meine Mutter auch, die waren so dermaßen tapfer. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es dann auch, dass man in so einer Rollenzuschreibung ist, dass man sich dann da so reinfühlt.
Ja, total. Mein Vater war riesig. Also der musste ja dann wieder zurücktransportiert werden. Es gab keinen Sarg in dieser Größe. 2,3 Meter. Ja, ich war mit diesen ganzen Dingen beschäftigt. Ich war mit Versicherungen beschäftigt. Ich war damit,
Es war ja
von Anfang an meine Mutter, die war zornig. Das war deren Übersprungsreaktion, weil sie sich halt, sie hat halt aufgehört zu studieren, als ich auf die Welt kam, ja, und plötzlich ist dieser Mann weg. Und man hinterfragt dann natürlich alle Lebensentscheidungen zu diesem Zeitpunkt. Also das war schon auch eine Rettung, sich in so etwas reinzustellen. Also auf der einen Seite ist es die Nichtmöglichkeit zu trauern, weil man so beschäftigt ist. So kann man es negativ sagen. Auf der anderen Seite kann man es positiv sagen und sagte, naja, also ich war da gut ein Jahr mit beschäftigt.
Hast du das nachgeholt dann, die Trauer?
Wahrscheinlich holt man es bis heute nach. Und das ist schon, also mein Bruder war 10 damals. Das ist dann schon als der Jüngste. Ich glaube, da in deinem Alter, wenn man dann 10 Jahre, also da macht es wirklich sehr viel aus, in welcher Geschwisterkette man da ist, weil er sich ja kaum noch dran erinnert. Also ich habe ja so zwischen 10 und 20 sind ja dann auch die Tage und die Zeiten, wo man sich mit den Eltern ganz anders auseinandersetzt, wo man ein Verhältnis entwickelt, wo man ernste Gespräche führt und nicht nur so Kind-Vater ist. Und ich war immer so ein Vaterkindchen. Also insofern, naja.
Konntest du dich verabschieden?
Das ist, glaube ich, das dramatische Glück gewesen. Ich glaube, das ist ein, ich habe in meinem, ich würde sagen, engeren Umfeld mal jemanden verloren durch einen Autounfall. Und das war so traumatisch, weil man genau das nicht hat. Man sagt sich tschüss und wir sehen uns heute Abend wieder. Und bei meinem Vater war das genaue Gegenteil. Der war auch ein absoluter Profi. Die waren in der Altenpflege beide, hatten so ein ganz, ganz kleines Altenpflegeheim mit 10 Bewohnern. Und das hatten die gegründet 25 Jahre davor, weil sie das Sterben würdevoller gestalten wurden. Meine Mutter ist Krankenpfleger, mein Vater Soziologe gewesen. Und das heißt, es war so Trauer und Tod. Das war ein großes Thema bei uns und meine Eltern haben das unglaublich humorvoll gemacht bei uns. Also wir haben auch, als mein Vater krank wurde, er hat die besten Witze gemacht. Und wir haben Tränen gelacht über die Absurditäten und dass er dann anfing, auch man sah ihm das körperlich an, die Erkrankung, und dann hat er sich immer überlegt, wie man jetzt an welchem Gruselcharakter aus dem Film er jetzt näher sieht. Also dann ist er aufgewacht, meinte, heute bin ich ein Voldemort, und dann haben wir natürlich, dann haben wir da mitgelacht und so. Und das heißt, das war toll, und da war auch, ich würde sagen, ein Teil, eine lange Verabschiedung auf jeden Fall, war ein Teil vom Programm, und das haben wir auch so gemacht. Am Ende natürlich, man kennt das mit solchen Erkrankungen, also ich meine, die allermeisten Leute in diesem Land kennen jemanden, der Krebs hat oder an Krebs gestorben ist oder so. Die Diagnosen sind halt so gemein, diese Hoffnung, die immer aufgebaut wird, immer der neue Horizont, den man sich setzt. Am Anfang hatten wir gesagt, er schafft meinen Bachelor noch. Der hat das erste Semester durchgehalten. Dann haben wir immer gesagt, mein Geburtstag noch, hat er dann auch verpasst. Also deswegen ist es auch immer ein Fluch und Segen, wie es halt so ist in solchen Sachen, dass man dann so schwankt. Und dann weiß man immer nicht, ist jetzt der Moment zu trauern, obwohl die Person noch lebt? Kann man trauern, wenn das eigentlich noch da ist? Also es ist dann auch, ja.
Da gibt's keinen, ja. Ich überlege mir das oft, ob das jetzt gut gewesen wäre, wenn er krank gewesen wäre, um sich zu verabschieden. Oder ob dieses, schon so ein ikonisches Bild. Ich hatte damals so ein Kammerngier, wo er eigentlich gar nicht reinpasste. Also ihn mit so einem kleinen Auto da nach Frankfurt zu fahren. Und dann sich zu umarmen und Tschüss zu sagen. Und dann kommt, man hatte gar keine Trauerphase, bevor er starb, oder gar keine. Es kann auch was Gutes haben.
Voll. Auch weil man sich die Person, wenn man die Person verabschiedet oder dann sozusagen gehen lässt, wie sie ist. Und man hat meine Ängste, oder meine letzten Erfahrungen an meinem Vater sind natürlich die eines todkranken Mannes.
Also wie sowas passiert, kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Und was aber vielleicht für Leute, die jemanden sehr nahe stehen, der jemanden ganz nahe stehendes verliert, für die ist vielleicht interessant zu erfahren, das frage ich jetzt einfach mal euch beide, weil das ja so ist, was ist hilfreich und was ist überhaupt nicht hilfreich im Umfeld?
Was hilfreich war immer, auch bei meinen Kommilitonen und so etwas, wenn sie darüber gesprochen haben, wenn sie offen waren und nicht so getan haben, als ob jetzt gar nichts passiert wäre oder verhaltensverunsichert sind, mir dann aus dem Weg gegangen sind, ja, also wo man so, ja, und wo auch dann mal heikle Fragen gestellt wurden, ja, wie geht es denn jetzt mit dieser Familie weiter, was macht denn jetzt meine Mutter war da ja auch noch jung, Ja, und so, und dann auch solche Fragen, ob man sich vielleicht da selbst, ich fühlte mich ja total schuldig, jetzt nicht, weil mein Vater gestorben war, aber dass meine Mutter jetzt da ohne Beruf auf der Straße steht, ja, also weil sie ja wegen mir aufgehört hat mit dem Studium, und dann kamen da noch diese ganzen Sachen, dass er gerade, es gab ja damals noch dieses, dass man sich eine gesetzliche Rentenversicherung auszahlen konnte. Die hatte er sich auszahlen lassen, weil er in eine private eingetreten ist, die aber noch nicht gültig war. Also es war ein ganzes, damals auch so tabuisiertes, entweder diese Arme, aber diese Normalität des Todes mit, und ja, diese Entstigmatisierung dessen, darüber zu reden, das hätte mir damals gut getan. Und das ist nur ganz wenigen geglückt.
Ja, dem kann ich voll zustimmen. Ich hatte abends, wie gesagt, ich war dann im zweiten Semester und ich habe die ersten zwei Wochen vom Semester verpasst gehabt und man durfte bei uns aber nur zweimal im Semester fehlen. Und das heißt, ich musste allen dann, also ich hatte Angst, dass ich das Semester nicht schaffe und musste dann am Anfang, als ich dann wieder in die Uni zurückkam, musste ich allen Professoren erklären, warum ich nicht da war, damit die mir da eine vernünftige Entschuldigung bauen und ich nicht. Und ich hatte... Das habe ich, ich kann nicht mich körperlich dran erinnern. Ich hatte eine solch panische Angst, dass die Fragen stellen und ich dann weinen muss. Und dann, wenn das einmal losgeht, dann. Und ich denke daran, und ich hatte das so oft, dass ich zur Veranstaltung nicht gegangen bin oder alle sind in die Mensa und ich bin da nicht mit, weil ich dachte, wenn mich jetzt noch eine Person fragt oder wenn ich jetzt noch einmal so einen Blick oder dann, oder ein Kommentar, man wird natürlich auch von vielen Sachen getriggert, dann erzählt jemand anders was und ich habe nur eine Assoziation und ich glaube auch diese, ne, das Schweigen, aber ich glaube diese Angst vor Menschen, die weinen oder diese Verklemmtheit vor Tränen, das ist, dass man lieber Leute sieht, die das runterkämpfen mit ihrem ganzen Körper, als das zuzulassen, dass es da Tränen gibt. Und es war ganz wichtig für mich, dass Freude irgendwann mal, du kannst hier weinen, alles. Und dann hörst du irgendwann wieder auf und dann geht's weiter und so. Also das habe ich auch richtig internalisiert gehabt. Man darf nicht, also das Weinen
man darf
war
nicht
das.
Weinen. Okay. Ja, also, ja, aber es hat ja auch dann diese Interaktion, genau. Junge Frau, die weint.
Und dann
ja,
und dieses Unbeholfene. Und ich habe dann am Anfang, habe ich mir das immer aufgespart. Da habe ich den ganzen Tag durchgezogen und es hatte auch eine gute Zeit. Und dann bin ich abends auf dem Fahrrad nach Hause gefahren und habe geheult bis zum geht nicht mehr und habe alles so, dann hatte ich mir immer das so vorgenommen, heute Abend weine ich dann, wenn ich alleine bin. Und ich glaube seitdem, also diese Räume zu schaffen, wo das stattfinden kann. Und ich glaube, das ist natürlich ganz schwierig. Mir hat es geholfen, Menschen, die nicht von mir erwarten, eine bestimmte Laune an den Tag zu bringen, sondern mich auch traurig mitzunehmen oder einfach mal zu gucken, was passiert. Es ist immer ein schmaler Grat mit diesem, ich kenne das auch, also ich fand es am Anfang immer fürchterlich, wenn Leute meinten, ja, meine Großmutter ist auch gestorben, da dachte ich so, I feel you, aber ich habe da gerade gar keinen Kopf für. Gleichzeitig hat es mir dann auch manchmal geholfen, später vor allem geholfen, wenn ich Leute kennengelernt habe, die vernünftig, also die beieinander aussahen, die was schrecklich, ich dachte ja wirklich eine Zeit lang, ich kann nie wieder glücklich sein. Und ich musste Leute sehen. Es gab dann so eine Schlange, da haben wir so einen Zettel ausgefüllt in der Uni für die Halbwaisenrente. Die habe ich damals bekommen. Da musste man sich so eine Schlange einstellen, damit man den Wisch von der Uni bekommt. Und die Schlange war so lang. Und es war für mich ein totaler Aha-Moment. Ich dachte, was? Die sehen ja alle völlig
normal
aus. Das liegt an
diesen Schweigespiralen. Ja,
ja, die haben alle. Ja. Und ich dachte, Moment, die haben das alle auch. Und wir sitzen jeden Tag in der Uni zusammen. Und es hörte gar nicht auf. Das heißt, ich glaube, das eine ist diese Sichtbarkeit, die es so dringend braucht, das Reden drüber. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch die Erlaubnis, sagen, dann nicht ununterbrochen das verhandeln zu müssen, einfach fühlen zu können.
Und man muss ja nicht immer glücklich sein. Du hast gerade gesagt, du hattest eine Weile das Gefühl, du könntest nie wieder glücklich sein. Kannst du dich erinnern, wo es einen Moment gab, wo es auf einmal gedacht hast, ach krass.
Ach, das geht wieder.
Die Trauer ist weiter da und trotzdem.
Ja, also es hat wirklich lange gedauert. Ich war auch, ich glaube, auch das ist das Ding, dass die Trauer alleine ist gar nicht so. Die ist aushaltbarer als die Erwartungen, die an so Trauernde geknüpft werden. Also immer diese Heldengeschichten, die aufgemacht werden, auch die Romantik, die um Krankheiten drum geknüpft wird. Ne, Krebs ist irgendwie, wir sitzen alle am Strand und die Möwen fliegen. Nee, mein Vater kotzt das Abendessen aus, das war für mich Krebs. Und selbst die eine Sache, die wir noch machen wollten, die können wir nicht mehr machen. dann diese Erwartung an so bestimmte Phasen. Du kannst bei der Beerdigung traurig sein, aber nach 3 Monaten müsstest du ja eigentlich auch ein bisschen mehr
klarkommen. Es reicht jetzt auch mal.
Genau. Ach, so ist ja schon ein Jahr her. Als wäre das so eine Sache. Das heißt, also viel mehr dieses, was so drumherum sortiert wird. Diese Nonchalance, ich glaube, es ist, dass man da aus so heldenhaft daraus vorgehen muss. Man muss dann besonders stark daraus wachsen. Und ich dachte eine Zeit lang, ich bin jetzt überhaupt nicht stärker. Ich bin ein bisschen trauriger, ich bin ein bisschen irgendwie in mir selbst einsamer. Und das heißt, als dann irgendwann so ein Moment kam, was auch immer, ich werde mit Freunden irgendwo auf der Wiese gelegen haben und einfach aus vollstem Herzen gelacht haben, ohne danach zu denken, Moment, das ist ja komisch, ich bin doch eigentlich traurig. Als dann dieser Moment kam, war es erschreckend lange hat das gedauert tatsächlich. Und was mich dann natürlich, ich glaube, das ist dann der letzte Punkt, was mich so eingeholt hat, ist, dass es anhält. Ich dachte, irgendwann bin ich nicht mehr dass die 19-Jährige, die ihren Vater verloren hat, und ich bin die halt immer. Und dass ich noch heute in Gesprächen sitze und ich könnte sofort heulen, wenn da irgendwas kommt. Und dass ich noch immer das so denke, Gott, wenn ich die Stimme vergesse, dann habe ich alles vergessen. Das stimmt natürlich nicht. Man kann auch die Stimme vergessen und das ist auch trotzdem okay. Aber dass das nicht aufhört, das fand ich so schlimm, dass ich irgendwie, also das war eine Erwartung, die dann einfach irgendwie geschürt wurde, die, glaube ich, ja.
Allein diese Frage, ja, also wann hat es denn dann aufgehört?
Nee, nicht wann.
Das ist, natürlich kann man dann ab einem Moment wieder lachen, aber in dem Moment, wo man lacht, fängt man dann schon wieder an zu heulen, weil das sind ja so Amplituden und vielleicht werden die Ausschläge ein bisschen kleiner über die Zeit. Aber man hat ja bis heute, denke ich, also man hätte auch gerne den Vater altern sehen und ja, man hätte vieles auch gerne gehabt, dass
Momente,
er mitbekommt.
Momente, die du mit ihm geteilt hättest.
Man fragt sich, wie hat er die Pandemie gefunden?
Und
wird er das gemacht?
Ja, und es geht bis dahin, dass ich denke, mein Sohn hat nie den Opa gehabt. Ja, also ja, wo ich bis heute mir denke, also wäre der jetzt mit seinem Opa genauso, wie er jetzt ist. Also ich frage mich manchmal, ob ich seinen Opa ersetzen konnte.
Ja, also das ist ein total, weil jede Lebensphase ist wieder eine neue Frage. Ich bin jetzt 30 geworden und es war total merkwürdig für mich zu denken, dass mein Vater mich nie mit 30 erlebt hat. Der hat nichts, der weiß nicht, dass ich Klima, also natürlich spirituell und so, aber der war nicht da, der hat das nie gesehen und ich dachte, der wäre ausgerastet, in so einem Fernsehstudio mit mir sitzen zu können.
Ja,
der
wäre ausgerastet, mich da doch. Ich meine, er hat mich ja nur als Erstsemester, der wäre.
Und der war damals schon bei mir stolz wie Bolle. Hat immer gesagt, hat mir eine kleine SMS geschrieben, mein kleiner Bierbauch, wenn ich wieder von so einer Party kam, mein kleiner Bierbauch, wie geht's dir jetzt?
Aber ich muss sagen, echt, ich habe mit euch beiden ja schon in unterschiedlichsten Situationen zusammengesessen und euch in allen möglichen Varianten erlebt. Luisa habe ich schon spät abends auf einer Party erlebt, auf dem Balkon. Ich habe dich in der Demo am Mikrofon reden gehört oder wie du eine Konferenz da mit Werf und Freude und Begeisterung gewuppt hast und so weiter und immer mit Esprit. Und ich muss sagen, ich lernen euch beide, also bei dir wusste ich ja schon die Geschichte, aber nochmal von einer ganz
nicht wissen,
neuen
dass
Seite
das als
euch
den
kennen, ja.
Sprung erwähnt.
Also nein, das ist wirklich, also ist für mich jetzt echt, aber ich lerne mal eine ganz andere Seite.
Ich kenne auch so gut wie überhaupt niemanden, die ihren Vater zu wirklich der exakt gleichen Zeit, also
ja, das
man
ist
war mit dem
ne?
Abi fertig und das Leben kommt. Und man sieht, ich war gerade ausgezogen, hatte meine Wohnung und mich da vor meinen Geschwistern und allem, ja. Und dann macht's da. Ja, das ist schon, diese Phase ist nochmal eine ganz, ganz, ganz spezifische, finde ich.
Und man erinnert natürlich einfach so viele Details. Übrigens habe ich mich da auch in Sachen so in politischen Fragen, würde ich sagen, durchaus radikalisiert, weil ich so dann da saß, habe ich meine Halbwaisenrente beantragt und dann hat mir die Frau da am Amt, das ist natürlich ein absoluter Horror, du sitzt dann da und musst dann beantworten, was hat dein Vater 1973 gearbeitet? Hat er einen Hiwi-Job an der Uni oder sowas, was wusste ich? Aber das ist natürlich ja alles entscheidend, du musst ja diese Erwerbsbiografie nachweisen können und du bist da, du denkst jeden Tag einfach nur durchhalten und atmen und irgendwie kannst du mal sagen, schaffst du es nicht zu heulen heute wieder im Supermarkt? Und dann sitzt du da und musst diese Fragen beantworten, also ne, die Bürokratisierung des Sterbens. Und dann saß ich da und dann habe ich das erste Mal erfahren, wie so eine Halbwaisenrente funktioniert. Und ich war so fassungslos, dass ja, also es ist wahrscheinlich für Leute mittlerweile, also ich hoffe, Leute wissen das, oder aber ich fand es so schockierend, die Vorstellung, wenn dein Vater besonders viel Geld verdient hatte, dann hast du davon mehr bekommen. Mein Vater hatte sehr, sehr wenig Geld verdient, also vergleichsweise, deswegen habe ich eine relativ kleine Halbwaisenrente bekommen. Und ich fand es so unlogisch, also jetzt auch grundsätzlich betrachte, saß ich da. Und das war ein Moment, wo ich dann auf einmal so ein bisschen die Trauer so beiseite schieben konnte, weil ich so über diese systemische, also ich dachte, jemand, wenn der Vater viel hatte, dann hat er dir ja wahrscheinlich woanders was vererbt. Du brauchst doch nicht noch so viel Halbwaisenrente. Aber gerade diejenigen, die wenig hatten, die sind doch viel mehr darauf angewiesen. Und das war, glaube ich,
bei der Rente
so
ein, insgesamt ja, so. Also bei der gesetzlichen, das fand ich auch schon immer ganz ungerecht, dass man so diese Lebensstellung dann versucht, bis zum Tod zu wahren und über den Tod hinaus. Weil die abgeleitete Rente ja genauso funktioniert.
Aber es das heißt genau, es sind natürlich alles so Sachen, die, also weil das alles so klar ist, weil man so viel fühlt, dann erinnert man so viel, dann nimmt man so viel wahr. Und dann, also für mich war das eine sehr prägende Zeit, absurderweise auch eine sehr glückliche Zeit. Also ich war da gar nicht, ich erinnere mein Studium, mein Bachelor, war ich, es war super, aber eben auch todtraurig, also irgendwie alles.
Wahnsinn. Und gab es in der Uni dann Verständnis dafür, dass du jetzt in einer besonderen Situation bist oder wurde da so, ich meine, das war, du warst 20, 2006, ne, wurde dann so 16 Jahre, wurde dann so erwartet, jetzt weiter voll zu liefern?
Ja, also ich hatte das so ein bisschen, für mich war es genau die gegenteilige Entscheidung. Meine Mutter hatte damals gesagt, diese Diagnose kam und da war ich gerade auf Wohnungssuche in Göttingen, um da zu studieren. Da meinte meine Mutter, mach das mal, weil du kannst hier wenig ausrichten. Ich bin dann an Wochenenden immer nach Hause gefahren zu meinem Vater. Aber die haben gesagt, du musst das weitermachen. Mein Vater hat mir auch geholfen mit dem Umzug noch. Und das heißt, ich hatte mich wirklich entschieden, das zu machen. Dann hatten wir noch kurz überlegt, soll ich jetzt irgendwie so ein Freisemester machen? Aber ich hatte keine kleinen Geschwister, ich hatte größere Geschwister, die haben sich um mich gekümmert. Das heißt, da hatte ich eine ganz andere Ausgangslage. Und dann hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen, also wir hatten in meiner Familie so ein bisschen die Regel, wenn wir sagen, wir dürfen diesen Tod und dieses Sterben, darf jede Ausrede sein, wenn wir Sachen absagen wollen. Wir haben alles gesagt, ich bin gerade traurig, ich kann nicht. Es war so ein bisschen, dass wir dachten, du hast ja ohnehin nichts davon, das schenkt dir nichts. Aber wir dachten, es ist ein Joker und den nutzen wir. Und das heißt, hätte ich da jetzt gesagt, ich will das nicht machen, hätten alle das verstanden. Ich wollte gleichzeitig aber auch diese Gelegenheit nutzen, an einem Ort sein zu dürfen, wo mir nicht der Tod in jeder Ecke entgegenspringt, wo mich nicht alles an meinen Vater erinnert, wo ich nicht in jedem Tag denke, oh Gott, ich bin die arme Kleine. Und habe mich im Studium, deswegen, ich glaube, es gab schon das Verständnis und so, ich hatte tolle Freunde da, aber mir war es auch wichtig, dann zu sagen, nee, ich mach das jetzt und ich nutze diese äußeren Umstände für mich und nicht, um mich noch weiter in diese kleine Ecke reinzudrängen. Ich glaube aber jetzt, im Nachhinein habe ich damit auch ein bisschen was aufgeschoben an Trauerarbeit. Und ich bin vor 2 Jahren zum Beispiel, hatte ich noch mal eine unglaublich traurige Phase. Da war ich ein halbes Jahr wirklich wie, als wäre das gestern passiert. Da war ich so traurig die ganze Zeit. Und ich glaube, im Nachhinein habe ich mir so ein bisschen was auf Zukunfts-Luisa aufgeschoben. Habe damals nicht alles so durchgefühlt, sondern das ist dann Jahre später noch mal, musste ich noch mal nacharbeiten.
Ja, yeah. Ja, bei mir war das sowieso so, als ich dann in Amerika studierte und da in Harvard war und so etwas. Da war dann meine Mutter mit dem Studium fertig und meine Geschwister waren aus dem Haus. Dann, das war ganz furchtbar.
Ja.
Dann dachte ich immer, also wenn jetzt doch mein Vater da, also da habe ich mir dann so ganze Schlösser da zusammengereimt, genau, dass ich ja dann gar kein Heimweh hätte und das alles.
Dann denkt man noch, könnte ich jetzt eine Umarmung bekommen. Wenn ich jetzt nur einmal so richtig deinen Arm genommen werden würde, dann wird es auch wieder. Ja, ist natürlich Quatsch.
Ihr hattet das und du hattest das auch gerade nochmal so angesprochen, Luisa, dass dann bei bestimmten Situationen, Mensch, wie hätte er das gefunden, wenn du dich für Sachen entschieden hast, ne? Zum Beispiel Fridays for Future, ich schreibe jetzt mal alle an. Wahrscheinlich ahnen, dass du ganz viele blöde Antworten bekommst, wie du bei Campact ja mal so erzählt hast. Ist das dann auch so eine Dimension? Was würde mein Vater jetzt sagen? Oder ist das dann losgelöst davon?
Also mein Vater war jetzt in Sachen Klima, ich würde sagen, eher so ein fossiler Boomer. Das heißt, sympathisiere ich auch so sehr mit dieser ganzen Schnitzel-Auto-Feierabend-Zigarette-Fraktion. Nee, wir waren uns so nah, aber an dieser Stelle haben wir gelacht viel. Also ich habe zum Beispiel so eine Kampagne gehabt, dass ich bei uns zu Hause einen Veggie-Day einführen wollte. Ich bin ähnlich gescheitert. Ich bin ähnlich gescheitert wie die Grünen, glaube ich, damals. Ich habe dann in der Oberstufe habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann habe ich meinen Eltern vorgeschlagen, können wir nicht einen fleischfreien Tag auch zu Hause machen, so als Und da hat mein Vater sich aufgeführt wie so ein Kleinkind, dass man irgendwie Brokkoli füttern möchte. Da habe ich wirklich morgens mit ihm, da habe ich ein Frühstück gemacht. Und das war für den so unvorstellbar, morgens auf das Schinkenbrötchen zu verzichten. Das war eigentlich, also der hat dann mit mir, das war für ihn wie so ein Ausflug ins Disneyland, aber halt negativ. Mhm. So, okay. Muss ich das jetzt? Und ne, dass immer von einem großen Auto geträumt hatten, das hatte er dann im Zweifel nicht, aber das war immer so die Wunschvorstellung. Und mit dem Klimading und die Nachhaltigkeit, also ich glaube, der hätte sich gefreut, wenn ich mich engagiere. Aber mit dem hätte ich jetzt, glaube ich, genau die Diskussion geführt, die ich auch mit anderen jetzt sozusagen älteren Männern da führe. Und das heißt, ich glaube, als ich mich dann engagiert habe, so mit diesen Klimasachen, oder als ich da auch angefangen habe, da war meine Mutter, meine Schwester, meine Großmutter, so die Frauen der Familie waren wichtige Instanzen, die mich sehr unterstützt haben. Und bei meinem Vater habe ich eher, glaube ich, dann in Gesprächen gedacht, wie würde das mein Vater jetzt gerade sehen, um mir zu helfen, auch eine andere Perspektive einzunehmen.
Dieser permanente Konjunktiv, der begleitet mich bis heute. Dieser permanente Konjunktiv, wie hätte er das jetzt gesehen? Ja, und was würde ich dann darauf sagen? Würde ich dann da diese Auseinandersetzung gewinnen, weil wir viel so auch diskutiert und hart diskutiert. Das ist so, das ist wirklich absurd, dieser Konjunktiv.
Stimmt, und die mit in Sachen Ökologie ist ein bisschen eine Blackbox. Aber es ist auch, also ich glaube, in vielen, weil Klima und Ökologie wird ja oft als Generationenkonflikt erzählt. Und das finde ich es ohnehin, also das kann man natürlich moralphilosophisch als Generationenkonflikt und juristisch natürlich auch so auslegen. Ich finde, gesellschaftlich gibt es aber, also ist es nicht immer sozusagen eine hilfreiche Perspektive und auch oft gar nicht so akkurat. Und da hat es mir, glaube ich, hat es meinen Blick erweitert. Und da hilft mir mein Vater manchmal so, als so, wenn ich mit so Leuten rede oder wenn ich irgendwie in Gesprächen bin, auch mit Leuten, die er gut fand vielleicht früher, dann denke ich eher, okay, Moment, wie könnte ich das denn jetzt so machen, dass man zum Beispiel jemand wie mein Vater sagen würde, da gehe ich mit.
Ja, das finde ich, das merkt man dir an, dass du ja sehr entschieden bist, aber eine Milde hast und nicht so eine moralisierende Aburteilung der Leute, die deine Position.
Ich habe das Käsebrot verteidigt und das bin gescheitert.
Genau. Geht den Menschen wie den Leuten so.
Aber es finde ich trotzdem interessant. Ich meine, ihr Vater ist ja wahrscheinlich so alt. Wann ist bei dir geboren?
55, genau. Ja,
das hätte ich jetzt nicht. Also als mein Sohn wie alt wäre der da gewesen sein? 15. Zum Vegetarier wurde, das war mir selbstverständlich.
Also ich wollte nur sagen, als ich Vegetarier wurde, das lag an einem Konzert in Dresden im Riesa e.V., wo die im Hintergrund so Bilder vom, hinter der attraktiven Band waren, die Bilder vom Tiertransporten und danach entschied ich Vegetarierin zu werden. Und das war halt Anfang der 90er Jahre in Sachsen und da gab es halt nichts, ja, außer Pommes war so das Einzige, was man sich ernähren konnte. Hat bei uns zu Hause auch für viel Begeisterung gesorgt. Mein Vater meinte auch immer, da kann man halt nicht mal mit dir weggehen und so, weil das auch wirklich schwierig war damals. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wo an jeder Ecke
nur, dass
überall
ich jetzt erstmal anders so kochen lernen muss.
Ja. Aber ich
aber das ist eigentlich ein tolles Beispiel für so Shifting Baselines-Syndrom, genau, dass wir das einfach, Leute sagen immer, hat ja alles nichts gebracht, aber wie schnell sich die Welt die ganze Zeit verändert und da auch im Positiven, das ist einfach
total.
Also viel einfacher ist heute.
Du musst heute gar nicht mehr sagen, ich bin Vegetarierin, um eigentlich quasi fleischlos leben zu können, weil es überall eine Alternative
gibt. Es gibt immer noch sehr stark, also du hast jetzt regionale Unterschiede angesprochen, es gibt diese immer noch, also jetzt in Berlin muss man das, da gibt ja Sitze auf, wo man dann sagt, man ist, also wo man es genau umgedreht hat, aber wenn ich dann nach Bayern oder so etwas, da gibt es schon Gegenden, wo ich das tatsächlich zu verteidigen.
Ich wollte noch eine andere Dimension ansprechen, weil es klang jetzt ein paar Mal so an mit den Einkommen deiner Eltern. Und als ich mich heute auf das Gespräch mit dir vorbereitet habe, ist mir eins aufgefallen, wenn man deinen Namen so eingibt, dass da ganz oft irgendwie immer kommt, das Vermögen von Luisa Neubauer.
Wenn es jemand findet, bitte let me know.
Nein, da war so ein Artikel. Und da habe ich so gedacht, das ist so bezeichnend.
Das ist
für rechte Kampagnen. Weil ich habe dann einen Artikel gefunden, der hat die Überschrift Vermögen sozusagen. Und am Ende kommt aus jedem Text eigentlich hervor, dass du nicht die Milliardärin bist, die sie unterstellen so. Aber es wird immer so, ja, sie hat ja dann auch Bücher veröffentlicht und da wird sie ja bestimmt auch dran verdient haben. Wie viel sie bekommen hat, ist nicht bekannt. Das ist so ganz, es spielt mit diesem Prinzip des Buzzwords und das sozusagen des Zuschauens. Und die Überschrift ist mit einem Fragezeichen und das ist echt sozusagen, habe ich jetzt nochmal, also so erzählt es einem Vater am Ende ein kleines Auto, eine kleine Halbwaisenrente und dieses Ganze irgendwie, was ja auch gezielt durch rechte Kampagnen im Netz hochgefahren worden ist und so was, Hauptsache mit Dreck beworfen und irgendwas bleibt dann hängen bei den Buzzwörtern, auch wenn es danach null Belege da. Ich meine, was ja auch, übrigens wäre es jetzt auch nicht böse und schlimm, Vermögen zu sein, aber
ich finde, das ist ja so eine Delegitimierung, die damit verbunden ist.
Und es gibt ja schon, also ich komme aus einem total privilegierten Background und das ist, glaube ich, wichtig zu, genau, und das ist natürlich wichtig zu reflektieren, ne? Also gar nicht nur finanziell gesprochen, aber kulturell, dass meine Eltern studiert hatten, diese ganzen Sachen, die dazugehören, dass wir aus dem urbanen Raum kommen, dass ich dass ich irgendwie im Ausland studieren konnte und diese ganzen Sachen und dass meine Mutter irgendwann zu mir meinte, du musst dich auf ein Stipendium bewerben, weil es bewerben sich zu wenig Kinder auf Stipendien, deswegen und ne, also all das, ich habe ältere Geschwister, die immer meine Großmutter hat in die sozusagen eine sehr reiche Familie reingeheiratet, wieder rausgeschieden, wie das halt so ist, aber kannte sich auch da aus und ich glaube, das ist wichtig, das zu benennen. Auch weil wir ja so eine Privilegien, sozusagen, ich würde sagen, Unsichtbarmachung haben, wo es bequem wird, gerade auch im Diskurs. Ich finde es total dramatisch, aber dass einerseits der Mensch gerade besser wegkommt, der aus seinen Privilegien nichts macht. Also das ist, ne, die Annahme wäre ja sozusagen, soll man nicht, ist nicht ein Privileg auch ein Auftrag? Wäre nicht das auch irgendwie die Ideal? Und auf der anderen Seite, dass wir alle darüber sprechen, irgendwie unseren Blick zu weiten, Empathie zu lernen, Lebenswelten kennenzulernen, dass aber ein bisschen die Annahme ja im Raum steht, der einzige Blick, den du legitimerweise vertreten kannst, ist exakt die Art und Weise, wie du zum Beispiel aufgewachsen bist. Und völlig egal, wie ich aufgewachsen wäre, muss auch der Anspruch an meine eigene Arbeit völlig, so weit wie ich kann, losgelöst davon, meinen Blick zu richten. Und ich hatte jetzt das Riesenglück, wie gesagt, dass meine Eltern aus dem sozialen Bereich kommen, aus dem Gesundheitssektor. Meine Mutter arbeitet Schichten in einem Asklepios-Krankenhaus. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel zu Hause gesehen und erlebt. Dass dann so diese Geschichte ist natürlich ein bisschen ein Downer für mich, dass so diese Milliardärstochter, wo ich denke, mein Vater war wirklich so weit weg von einem Milliardär, aber vor allem denke ich, ist diese, also sagen, ich würde einfach alles dafür geben, dass ich den Vater noch hätte. Das ist natürlich irgendwie auch so eine, ja, das ist dann Respekt, also Despektierlichkeit, sich wirklich. Also dann guckt Google doch wenigstens einmal, was mein Vater macht. Und dann kannst du nachgucken, in welchem Holzsack der jetzt gerade vor sich hin moddert.
Also. Aber ich finde, also den einen Satz von dir nochmal im Sinne unseres Takeaways unterstreichen, entscheidend ist ja auch gar nicht sozusagen, wo man herkommt, sondern welche Entscheidung du triffst. Und auch wenn man was auch immer privilegiert ist, ich würde ja sagen, jeder, der in Deutschland geboren ist, ist schon mal privilegiert im Vergleich zu anderen Regionen auf der Welt. Ja, ist ja immer die Frage, welche Entscheidung treffe ich, was mache ich damit und muss mich nicht dafür entschuldigen. Aber hier fand ich es halt so bezeichnend, weil es ganz offensichtlich eine delegitimierende Kampagne gegen dich ist, weil du dich so engagierst und ja auch so überzeugend engagierst für den Klimaschutz.
Ja.
Ich wollt noch in dem Zusammenhang, also erstmal muss ich in der Stelle, das auch mal den Zuhörenden hier transparent zu machen. Wir erfahren nicht immer vorher, was die Antwort auf den Sprung ist. Ja. Und auch hier waren wir total überrascht über die Antwort.
Wir hatten schon sehr viele, sehr überraschende Antworten auf die Sprünge. Ja.
Also was vielen das sehr Dank interessant für die Offenheit macht.
Und von daher, ich würde mich dem auch sehr, sehr anschließen.
Aber vielleicht, wenn ich noch einen Satz dazu sagen kann, weil ich glaube, ich habe mir auch im Vorfeld von diesem Podcast überlegt, also es gibt ja Dinge, die einem im Leben passieren und das ist mir passiert, da konnte ich nichts dran ändern. Ich hätte nicht, man steht dann da und denkt, ich kann nichts tun, ich habe keine Zauberformel, um Krebs zu heilen. Ich habe meinen Vater zur Chemo gefahren und wir saßen da und haben die Gala gelesen, als er da die Chemo bekommen hat und haben über irgendwelche Schlagzeilen von Heidi Klum gesprochen, das erinnere ich noch. Und du sitzt dann da und du kannst nichts machen, außer einen guten Witz, um die Situation zu verändern. Und bei der letzten Chemo, als klar war, das funktioniert nicht, sind wir da rausgegangen. Und das war klar, die winken Tschüss, aber die winken ihm vor allem sozusagen kein Lebwohl, weil er würde nicht wohl leben. Und dann steht man dann dieser absoluten Ohnmacht. Und für mich ist diese Erfahrung aber auch so entscheidend gewesen, weil ich erlebt habe, wie es anders sein kann, dass ich irgendwann dachte, oder auch irgendwann begriffen habe, ich kann entscheiden, was ich passieren lasse aus dieser Situation. Ich bin diesem Erlebnis ausgesetzt, aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Und das, glaube ich, ist, wenn man so über Sprünge spricht, auch welche, die man nicht nehmen möchte, war das für mich so entscheidend, weil ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben musste ich mir so selbst so bewusst, und das war natürlich auch davor ein Privileg, das nicht zu müssen, aber ich musste bis dato nie so bewusst sozusagen mich selbst in die Hand nehmen und zu sagen, niemand kann mich aus der Situation rausholen, niemand kann jetzt mein Herz für mich kitten, nur ich. Und ich sozusagen, das liegt 100% gerade bei mir, ob ich das mache oder nicht mache. Und ich kann mich, wenn ich will, klein machen und auch ein bisschen darauf ausruhen, dass mir das passiert ist. Oder ich kann sagen, Luisa, komm, irgendwo muss es hingehen und du willst eigentlich da wegkommen. Und du kannst schwimmen, wenn da sozusagen der Boden unter dir wegbricht. Und das war, glaube ich, für mich der Teil, der dann so auch nachhaltig mein Leben geprägt hat, weil ich natürlich jetzt auf ganz anderen Ebenen sehr oft darüber nachdenke, was passiert uns, aber was lassen wir auch passieren? Und es ist sehr leicht, finde ich, den Blick dazu zu verlieren für die ganzen Sachen, die man passieren lassen kann. Und wie oft man nicht nur einseitig den Umständen ausgesetzt ist, sondern wie viel gerade Menschen, die sich einsetzen, Menschen in Positionen, Menschen, die vernetzt sind, Menschen, die einen Funken von einem Privileg oder Möglichkeitsraum haben, wie viel da eigentlich losgetreten werden kann.
Also ich würde genau diese Umsetzung auch jetzt angesprochen haben. Ja, also diese Dinge passieren, da konnte man nichts machen. Egal, was man gemacht hätte, ja, also es wäre halt passiert. Aber dieses dann gleichermaßen als ein Sprungbrett für sich selbst zu benutzen und zu sagen, was kann ich denn machen, dass es passiert? Im Guten oder im Schlechten, wie auch immer, ja. Also sich nicht nur als so als Reagierende, sondern auch als aktive Personen, als Agierende zu sehen. Das war mir schon dann wichtig. Also es war mir wichtig. Und als mir damals Positionen dann angeboten wurden, wo ich dann dachte, naja, das ist jetzt bequem, jetzt kriege ich da schon während meinem Studium deiner Vollzeit entfristete Stelle da angeboten. Dann dachte ich immer, nee, das passiert mir jetzt einfach so. I didn't go for it. Ich muss jetzt wirklich sehen, dass ich auch agieren kann. Und insofern glaube ich, dass vieles von meiner eigenen Karriere und von eigenen Entscheidungen direkt damit verknüpft ist, auch wenn es mir in der Situation selbst so gar nicht bekannt war, dass ich auch ja mein Leben in die Hand nehmen wollte. Ja. So.
Genau. Angebote, die man bekommt. Also du hast ja auch im politischen Raum und auch im öffentlichen Raum Angebote bekommen. Das, was immer bekannt ist, ist, dass du ein Siemens Aufsichtsrat, ja, wurde dir angeboten. Das hast du abgelehnt und begründet.
Da hätte ich mal ein bisschen was verdienen können.
Aber ich wollte nochmal übernehmen, das hast du ja auch schon begründet in der Öffentlichkeit und ich glaube, ich verrate jetzt hier kein Geheimnis, du musst ja auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich weiß aus dem politischen Berlin, dass nachdem aus Luisa Neubauer wurde, die in der Öffentlichkeit war, die Begeisterte, es natürlich also mindestens eine Partei gab, die sozusagen gerne dich zur Bundestagsabgeordneten und für sonst was genommen hätte und so weiter. Und du hast dich ja, glaube ich, schon bewusst dagegen entschieden, den direkten Weg in der Parteipolitik zu gehen. Ich spreche das deswegen an, auch wenn es ein bisschen von dem Thema wegführt, weil wir in dieser Runde mit Menschen auch gesprochen haben, die sich ganz bewusst irgendwann für diesen Sprung entschieden haben. Und ich finde es total spannend, jemand, der so politisch und so umtriebig ist wie du, dass ich dann aber bewusst, also bist ja in der Partei, ist bekannt bei den Grünen, aber dass ich ja bewusst gegen den Weg entschieden, dort jetzt reinzugehen und dort, wenn man das so will, die Karriere zu machen.
Ja, also das ist ein guter Punkt. Das eine ist, ich werde das hier jetzt gar nicht, aber ich werde das natürlich ab und zu gefragt und dann wird insinuiert, ich würde nicht in der Politik sein. Und ich glaube, für mich ist das schon entscheidend zu sagen, ich arbeite in und mit der Politik und ehrenamtlich übrigens, Grüße an die Vermögensverwalter, aber die was wir gesehen haben, glaube ich, in der ökologischen Bewegung, in vielen sozialen Bewegungen, ist, dass die Möglichkeiten, die Bedingungen zu verändern, unter denen Politik gemacht wird, einfach so viel Potenzial haben, Politik an sich zu verändern. Also es wird sozusagen, Politik wird so oft als ein parteipolitisch verengter Raum betrachtet. Und die Erfahrung war ja aber für uns in den letzten 7 Jahren, dass wenn wir Bedingungen schaffen, unter denen ökologische Politik zum Beispiel mehrheitsfähig wird, bekannt wird, populär wird, Lösungen und Probleme enger zusammenkommen, es einen Diskurs gibt, der nach vorne geht, junge Leute mitgenommen werden, Generationen eingebunden werden, Jobs entstehen, all das, dass das eine solche, sozusagen so einen katalytischen Effekt hat, verstärkenden Effekt haben kann, auf das, was passiert. Und das war eine für mich so unglaublich, sagen, bereichernde politische Erfahrung zu sehen, dass wir, dass das in unserer Hand liegt, unter anderem, nicht alleine, aber auch. Das für mich so logisch ist, bisher zumindest zu sagen, ich möchte weiterhin Bedingungen schaffen, die den Schutz unserer Lebensgrundlagen, die soziale Absicherung von Klimaschutzmaßnahmen, all das wahrscheinlicher machen und besser machen. Ich glaube dann auch, und das ist diese andere Sache, glaube ich, einfach auch eine gelebte Aufgabenteilung, dass ich in der Zivilgesellschaft praktisch groß geworden bin jetzt und wir brauchen Leute, die Zivilgesellschaft organisieren. Das ist sehr schwer, Menschen, also ich würde sagen, manchmal sagen, Menschen, die Vertrauen in der Zivilgesellschaft genießen, sind gar nicht so leicht aufzubauen. Manchmal ist es vielleicht sogar der logischere Sprung, sozusagen ins Mandat reinzugehen. Und wenn wir dann Menschen haben oder Institutionen haben in der Zivilgesellschaft, würde ich immer sagen, oh, da müssen wir rein und nicht diesen Brain Drain noch befördern, dass dann alle da rausgehen. Das funktioniert aber natürlich nur so lange auch seitens der Mandatspolitik Leute sind, die das umsetzen können. Und diese Legislatur, würde ich sagen, ist für mich erstmals wirklich da so ein bisschen Herausforderung, weil ich mir total Sorgen mache, dass wir so eine Verdünnung von zum Beispiel auch Fachkompetenz in der Politik haben und auch, ich würde sagen, gesellschafts-zwischenmenschlicher Kompetenz, die ich ganz doll vermisse an verschiedenen Orten in der Politik, dass natürlich dieser Wirkungsgrad ein bisschen kleiner wird. Wir können ja jetzt ganz, ganz viel machen, aber wenn es praktisch auf der anderen Seite die Leute und Institutionen fehlen, die dann auch die Dinge sehen, wahrnehmen, die das Momentum greifen. Ich meine, gerade jetzt, wir sind in der Energiekrise. Wir haben jede Zahl der Welt rechnet uns gerade vor, warum wir uns von fossilen unabhängig machen wollen. Und man plant gerade praktisch das Gegenteil der Politik. Also das ist einfach, das ist so irre. Das heißt, ich würde sagen, diese Kalkulation, mit der ich bisher sehr, sehr gut gefahren bin, Arbeitsteilung, Zivilgesellschaft stärken, über Bande spielen, Bedingungen für die Politik schaffen. Das wird jetzt gerade sehr auf die Probe gestellt. Und dann muss ich natürlich irgendwann mal neu eruieren, wie lange das aufgeht oder wie das gut geht.
Das ist ja interessant. Wir hatten Kevin Kühnert hier und habe ihn dann gefragt, was er denn mit Finanzwende. Und dann kam auch als erstes, es ist ihm ganz wichtig, überparteilich. Und dann kam aber auch, das haben wir nicht ganz ausdiskutieren können, es hängt natürlich davon ab, was diejenigen, die in den Parteien sind, daraus machen. Und wenn es keine kommunizierenden Röhren sind oder Machtgleichgewichte, dann hat natürlich so eine zivilgesellschaftliche Organisation bei weitem weniger Einfluss. Als ich gefragt wurde, in die Politik zu gehen, sagte ich immer, ich kann eigentlich aus dem Amt heraus, welches ich einnehme mit meinen Studien, viel mehr helfen, also wirklich mehr helfen, als ich aus der Politik heraus helfen könnte. Aber das setzt natürlich genau das.
Aber du hast
das,
ja auch aber das, viele, nein, viele aber das politische genau Kampagnen das, mit unterstützt.
Aber
und
es setzt ja genau das voraus, was sie sagt, was Luisa sagt. Ja, in dem Moment, wo das eine schwächer wird, ja, dann geht ja auch die eigene Wirksamkeit.
Und das ist
runter.
Ein totales Drama. Ich glaube, da ist die aktuelle Klimapolitik, wenn man sie noch so nennen möchte oder so, natürlich auch ein Sinnbild für ein ganz grundsätzliches demokratisches Problem, dass diese Verbindung so dysfunktional ist, dass sich so viele Menschen richtigerweise nicht gehört fühlen, weil sie werden gerade nicht gehört. Und das gilt natürlich auch für Teile der Wissenschaft, für Expertise, die herabgewürdigt wird, für Engagement. Ne? Wir hatten diese ganzen Fragen mit Demokratie leben. Also dass Menschen, die sich für irgendwie den Schutz der Demokratie gegen Rechtsextremismus einsetzen, als irgendwie dann so NGO-Unternehmer oder Demokratieunternehmer oder sowas diskreditiert werden. Das heißt auch da, glaube ich, ist die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel gerade Klimafakten, Klimabewegung und ich würde sagen, im weiten Sinne auch ein bisschen Common Sense herabgewürdigt wird, passiert das natürlich mit ganz vielen Facetten in der Demokratie, was ja wiederum das Erste ist, worüber sich dann zum Beispiel Demokratiefeinde freuen, also diese Deprivation, dieses sich abgelehnt fühlen, dieses auch sich nicht wahrgenommen fühlen, auch mit diesen, das finde ich auch so erstaunlich, wir haben diese ganzen Fragen gehabt um die Rechte von Frauen, um die Deepfakes, die großen Proteste, dass man als Kanzler sich nicht ein einziges mehr hinstellt und sagt, liebe Frauen in Deutschland, ich sehe euch, ich höre euch. Das wär's. Also, das ist, also für den Moment wäre es das.
Bevor wir diese, ich bin bei dem Thema ganz bei dir, aber bevor wir das thematisch aufmachen und Luise als schwer beschäftigter Mensch hat in wenigen Minuten, müssen wir zum Ende kommen.
Ich rede mich in Rage.
Ich wollte aber nochmal einen Punkt unterstreichen. Ich liebe total diesen Satz von dir, die gelebte Aufgabenteilung, und dass das auch so hat. Es lohnt sich natürlich immer zu überlegen, wann und vielleicht auch in welchem Lebensabschnitt man wo wie tätig ist. Ich will aber schon noch sagen, da ist für mich gerade ein totaler Fortschritt, wie wir über die Wechselwirkung zwischen kritischen Köpfen in Wissenschaft, in Bewegung und in Parteien reden. Als es die Proteste zu den G8-Gipfelprotesten gab, da gab es noch so eine Kultur innerhalb der Bewegung, dass immer die Bewegung das Edle und Reine waren und die in der Partei waren irgendwie das Böse. Und teilweise haben Parteien dann auch wiederum sehr despektierlich auf Bewegungen geschaut und so. Und ich will nur sagen, weil wir oft so über Verschlechterungen sprechen, die es gibt, das ist schon auch ein Fortschritt, dass wir jetzt so dritt sitzen und sagen, Mensch, aber das ist ja auch, also man kann politisch wirksam sein an ganz unterschiedlichen Stellen und das ist wichtig und es muss auch irgendwie Resonanzräume geben, wo die aufeinander reagieren und wo man dann wie tätig ist.
Genau.
Dennoch würde ich sagen, jetzt aus anderen Kulturen heraus argumentierend, haben wir natürlich immer noch eine extreme Versäulung. Und es ist ganz schwierig in die Politik und dann wieder raus. Und also ja, was ja sehr für eine Gesellschaft gut ist, wenn man nicht eingesperrt ist und dann einen Sektor für immer verlassen muss. Ja, und
da muss man sagen, hat die USA, ne, bei allen sozusagen Krisen, die es da demokratisch gerade gibt, aber ich war vor der Wahl von Donald Trump 3 Monate da, um mit sozusagen zu erforschen letztendlich, wie dort Klimabewegung irgendwie Demokratie, Klimaschutz, all das voranbringen. Und ich war so beeindruckt davon, wie selbstverständlich es dort Augenhöhen gibt. Ne, damals haben alle über den Inflation Reduction Act gesprochen, als so großes Biden-Projekt. Letztendlich war das ein zivilgesellschaftliches Projekt, was zwischen Industrie, Gewerkschaft und Klimabewegung ausgearbeitet wurde, an die Demokraten sozusagen heran. Und dann wurde das verteidigt und letztendlich umgesetzt oder eingeführt. Und dann war klar, jetzt braucht es wieder diejenigen, die es umsetzen. Und da ist man wieder in Industrie, Gewerkschaft und Bewegung, die das Ganze dann ins Leben rufen. Und da, glaube ich, hätten wir in Deutschland noch so viele Potenziale.
So viele, ja.
Viel zu tun.
Danke für deinen Einsatz und zur Förderung dieser Potenziale. Und ich würde mal sagen, es wird spannend bleiben in deinem Leben.
Ja. Hoffentlich und vermutlich.
Ja, das hoffentlich unterstreiche ich. Und das vermutlich setze ich mit dem Ausrufezeichen. Vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit.
Ich danke euch.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Wetzel. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoev. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung.